Ja, ich danke für die Einladung. Bin ich zu verstehen so mit dem Mikro? Geht das? Okay. Ja, ich habe jetzt einen Vortrag vorbereitet. Ich habe heute dummerweise zwei Bücher gekauft in einer Bahnhofsbuchhandlung. Ich komme ganz viel in Bahnhofsbuchhandlungen rum, weil ich ja viele Vorträge mache. Dann halte ich mich da oft auf und die Bücher sind da. Ich habe immer schon überlegt, kaufe ich die oder nicht. Chantal, tu mal die Oma winken, heißt eins. Das ist so ein Roman, ein fiktiver Roman. Ist gleich, weil es ein Spiegel-Bestseller war, gleich nachgelegt. Chantal, tu mal die Oma Prost sagen. Das ist geschrieben von einem jemand, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und während des Studiums Wirtschaftswissenschaften schon für den WDR gearbeitet hat. Also ist kein Sozialarbeiter. Aber er schreibt den Roman, als wäre er ein Sozialarbeiter und würde halt konfrontiert werden mit der sogenannten Unterschicht. Mit der Familie Pröllmann. Und also er geht halt begleitet halt die Chantal Pröllmann. Ich lese mal kurz was vor, direkt aus den Anfang. Quasi direkt der erste Satz, oder die ersten drei Sätze. Es ist etwa ein Jahr her, dass sich mein Leben nicht nur plötzlich, sondern auf einschneidende Art und Weise verändert hat. Also fiktiv, ne? Er tut jetzt so, als wäre Sozialarbeiter. Und daran bin ich nicht ganz unschuldig, sondern die Hauptprotagonisten, die mir das Ganze eingebrockt haben. Nochmal. Und daran bin ich nicht ganz unschuldig, obwohl die Hauptprotagonisten, die mir das Ganze eingebrockt haben, ganz andere sind. Ganz andere im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht um den außergewöhnlichen Familienclan der Pröllmanns, mit dessen Lebenswelt ich bis dato so viel zu tun hatte, wie mit der Arara-Ukarangma-Volkes im Amazonasgebiet. Also das heißt, es wird gleich am Anfang wird halt eine Familie als exotisch dargestellt, also so exotisch wie ein Volk im Amazonasgebiet. Weiter geht es dann auf Seite, also zwei Seiten weiter. Da geht er auf den Namen ein, Chantal. Der Name Chantal ist also Sinnbild für ein Phänomen, das Deutschland in den letzten 20 Jahren immer stärker heimgesucht hat. Der Trend des Kevinismus und Chantalismus, der anscheinend krankhafte Zwang auffallend vieler Eltern, ihren Nachwuchs sozial unverträgliche Vornamen mit auf den Lebensweg zu geben. Es geht mir vielmehr darum, das Bild eines überaus faszinierenden Menschenschlages zu zeichnen, der seine Kinder eben lieber Samantha und Dustin nennt, statt Anna-Sophie oder Maximilian. Also das ist halt ein Buch, ich habe auch nicht sehr viel weitergelesen, das halt von Klassismen nur so strotzt. Es werden halt Vorurteile aufgebaut und ich bedauere das, dass ich das Geld ausgegeben habe für die Bücher, aber vielleicht kann ich das nochmal verwerten. Es werden Vorurteile ohne Ende aufgebaut und auch mit den Namensgebungen. Es gab halt an der Uni Oldenburg eine Untersuchung über, ob Vornamen Einfluss haben für das Verhalten der Lehrkräfte gegenüber Schülern und Schülerinnen. Und dabei kam eben draus, dass tatsächlich ein Lehrer hat gesagt, Chantal ist kein Name, Chantal ist eine Diagnose. Sobald er den Namen, Kevin hat er gesagt, sobald er den Namen Kevin hört, weiß er genau, was das für einer ist. Und das sind im Vorurteilsstrukturen, die aber in Deutschland kaum benannt werden. Also wir sprechen sehr häufig von Rassismus und von Sexismus, aber sehr selten von Klassismus. Also den Begriff gibt es auch eigentlich gar nicht so richtig. Obwohl der Begriff älter ist als der Begriff Rassismus und sehr viel älter auch als der Begriff Sexismus. Ich habe in meiner Forschung hat Bücher gefunden aus der Jahrhundertwende, wo bereits um 1900 herum von Classism gesprochen wurde, als Diskriminierungsbegriff. Gut, das jetzt nur als Vorspann. Ich gehe jetzt direkt über zu meinem eigentlichen Vortrag, wo ich den Begriff Klassismus vorstellen möchte. Und genau, was ist Klassismus? Ich fange mal an mit einer Definition, die ein bisschen gewagt ist. Kann man das eigentlich lesen? Das ist ein bisschen hell, oder? Kann man das irgendwie anders machen mit dem Licht? Ist lesbar, okay, dann. Das ist halt eine Definition, die besteht aus mehreren Bestandteilen und ich lese das mal vor, Definition. Klassismus ist die gruppenkonstruierende Benachteiligung durch Kulturimperialismus, Macht, Ausbeutung, Marginalisierung und Gewalt aufgrund der sozialen Herkunft oder sozialen Position. Das sind halt mehrere Bestandteile. Die Aneinanderreihung von Kulturimperialismus, Macht, Ausbeutung, Marginalisierung und Gewalt, das sind die Five Faces of Oppression, die von Iris M. Young benannt wurden. Und zwar gar nicht jetzt mal für Klassendiskriminierung, sondern halt generell für Diskriminierungs- oder Unterdrückungsformen. Also bei Unterdrückungsformen kommen diese fünf Gesichtspunkte der Unterdrückung immer wieder vor. Deswegen habe ich die hier aufgelistet. Und dadurch wird dann halt die Definition schon sehr viel enger, wenn man es. Ich habe das dann gruppenkonstruierende Benachteiligung genannt. Zuerst hatte ich gedacht, okay, ist eine gruppenbezogene Benachteiligung. Aber mit Klassismus werden auch Gruppen direkt hergestellt. Aber es ist auch eigentlich auch bei jeder Diskriminierungsform so, dass halt mit der Benennung direkt auch schon die Gruppe konstruiert wird. Ja, und dann eben aufgrund der sozialen Herkunft oder soziale Position, man könnte auch sagen, des sozialen Status, dann hätte man es beide zusammengefasst, soziale Herkunft meint dann eben Menschen mit einer sogenannten niederen sozialen Herkunft, Arbeiterkinder, Unterschichtenkinder, und so weiter. Oder soziale Positionen, das wären dann eben Geringverdienende, Arbeitslose, Obdachlose. Also das wäre die soziale Position. Das ist halt Klassismus. Also Klassismus ist halt eine klassenbezogene Diskriminierung. Bei der Klassismusforschung, da kommen zwei Felder zusammen, und nicht nur zwei Felder, sondern zwei Forschungsfelder, aber auch zwei soziale Bewegungen, nämlich einmal eine Bewegung gegen Diskriminierung, also Antidiskriminierungsbewegung oder Antidiskriminierungsforschung und eben die Forschung zur Klassengesellschaft, in erster Linie Marxismus und die Arbeiterbewegung quasi. Und dazwischen ist Klassismus angesiedelt. Man könnte auch sagen, Klassismus ist angesiedelt zwischen der neuen sozialen Bewegung, die sich halt mit Diskriminierung befasst, die halt davon ausgeht, dass das Private politisch ist, dass das Persönliche auch politisch ist, und eben der alten sozialen Bewegung, Gewerkschaftsbewegung, Arbeiterbewegung. Und dazwischen sitzt Klassismus, und Klassismus sitzt da wirklich zwischen den Stühlen. Ich habe das damals, als ich das erste Referat bundesweit für Arbeiterkinder, Arbeiterinnenkinder eingerichtet habe an der Uni Münster, habe ich halt mich gefragt, warum ist das eigentlich so, dass in Westdeutschland in den 70er Jahren fast an allen Studierendenvertretungen Frauenreferate, autonome Frauenreferate entstanden sind, autonome Schwulen- und Lesbenreferate, autonome Behindertenreferate. Es gab vorher schon die ausländischen Studierendenreferate. Aber es gab nirgendwo irgendein Referat für Arbeiterkinder, Arbeiterinnenkinder. Ich habe dann dazu geforscht, und ich denke, das liegt daran, dass sich eben die neuen sozialen Bewegungen, die ganz stark mit dem Feminismus einhergingen, sich abgesetzt haben von einer Politikform, mit der damals halt die alte soziale Bewegung verbunden war, nämlich eine Politikform von Massenbewegung, von Gewerkschaftsbewegung, wir müssen uns alle zusammenschließen und so weiter, und der private Alltag spielt dann keine Rolle. Die haben sich davon abgesetzt, haben aber gleichzeitig auch den Begriff Klasse über Bord geworfen. Ja, mit diesen autonomen Selbstorganisierungen der Frauenbewegung, der Schwulen- und Lesbenbewegung gab es eine neue Politikform. Wir machen halt im privaten Politik. Gleichzeitig wurde aber auch der Begriff Klasse über Bord geworfen. Und das heißt, es gab dann keine autonome Selbstvertretung von Arbeiterkindern, weil auf der einen Seite eben die neuen sozialen Bewegungen waren, die diese Politikform bevorzugt haben, aber den Begriff Klasse über Bord geworfen haben, während halt die alten sozialen Bewegungen den Begriff Klasse zentral hatten, aber eben nicht im Privaten oder selbstorganisiert irgendwas machen wollten, sondern es musste alles von oben gelenkt sein. Ja, das ist von oben nach unten Politik. Und dazwischen ist dann eben Klassismus angesiedelt, und deswegen gab es halt nirgendwo irgendein Referat für studierende Arbeiterkinder, obwohl natürlich Arbeiterkinder, ich nenne das jetzt im weiteren Feld, im weiteren Bereich, also ich meine mit Arbeiterkindern auch, nicht Akademikerkinder oder Unterschichtenkinder. Also deswegen gibt es halt nirgendwo ein Referat für studierende Arbeiterkinder. Die sind halt zwischen beiden Stühlen, sind quasi aufgerieben worden zwischen diesen, der neuen und der alten sozialen Bewegung. In der Diskriminierungsforschung, da gehe ich jetzt, das beleuchte ich jetzt anhand dieser Five Faces of Oppression, also Ausbeutung, Gewalt, Macht, Marginalisierung und Kulturimperialismus, um zu zeigen, dass tatsächlich in allen Bereichen Klassismus eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich fange mal an mit Ausbeutung, das ist eigentlich so der typische Begriff, der mit Klasse auch verbunden ist. Also es gibt dann unterschiedliche Klassen, wenn es halt eine Ausbeutung gibt von einer Klasse gegenüber der, also wenn eine Gruppe eine andere Gruppe ausbeutet, dann kann man von Klassen sprechen. Und das ist, Ausbeutung ist quasi ein zentraler Begriff. Mit Ausbeutung ist jetzt aber nicht nur gemeint, Ausbeutung halt in der Mehrwertabschöpfung, also den typisch marxistischen Begriff, sondern es gibt auch eine Ausbeutung zum Beispiel in der linken Szene. Wenn man sich anguckt, wer macht eigentlich bei Hausbesetzungen die Pressearbeit, wer kommt da, wer wird da bekannt, wer hat eine Sprecherposition und wer verteilt Flugblätter, dann hat man ein ähnliches Phänomen, was auch die Frauenbewegung damals schon mal aufgegriffen hat, dass nämlich bestimmte Leute im Rampenlicht sind und damit dann auch später arbeiten können, damit auch ihre Karriere befeuern können, und andere machen eben die Drecksarbeit, die Kleinarbeit, und ich denke, da gibt es eine ganz klare Aufteilung, auch die klassenspezifisch ist. Also dass eben Arbeiterkinder sich das oftmals dann nicht zutrauen, so eine Sprecherposition einzunehmen, und umgekehrt Akademikerkinder dann halt eher das gerne machen und eben nicht so gerne halt Plakate aufhängen. So. Das ist eine These von mir. Müsste man mal genauer untersuchen, aber also meine eigene Erfahrung ist zumindest so, und also Ausbeutung müsste da weiter gesehen werden und nicht nur im Betrieb. Es gibt halt in Schweden ein Buch, das heißt Mit geballter Faust in der Tasche, das ist eine Übersetzung inzwischen auch im Deutschen, von Leuten aus der Arbeiterschicht, die halt die linke Szene kritisieren dafür, genau für diese Ausbeutungsmechanismen, dass halt immer die rote Fahne vorangetragen wird oder immer von sozialen Kämpfen gesprochen wird, aber im privaten Feld spielt dann plötzlich Geld, darüber spricht man nicht, das hat man dann oder eben nicht, und das kann halt nicht thematisiert werden. Das sind halt Ausbeutungsmechanismen. Dann Gewalt. Gewalt ist ein ganz zentraler Begriff auch im Bereich Klassismus. Zum einen sind Menschen mit einer niedrigen sozialen Herkunft oder mit einer niedrigen sozialen Position Opfer von Gewalt. Es wird halt bei Rassismus, also bei Übergriffen von Faschisten, werden ganz oft rassistische Motive dargelegt. Und wenn man an Nazi denkt, denkt man sofort an Rassisten, die halt Menschen zusammenschlagen, verprügeln und so weiter. Aber es gibt eben auch sehr viele Obdachlose, die ermordet worden sind von Faschisten, die eben auch keine Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und es gibt Polizeiübergriffe gegen Obdachlose und so weiter. Ganz deutlich wird Gewalt dann, wenn eben Menschen mit einer niedrigen Schicht oder wenn die Arbeiterklasse versucht halt ihre Position zu verbessern, wenn es halt zu Klassenkämpfen kommt, dann wird die Gewalt nochmal sehr viel deutlicher. Und auf der anderen Seite gibt es Zuschreibungen von Gewalt, dass eben die Unterschicht, vor allen Dingen die Männer aus der Unterschicht, das sind eben Prolls, ne? Prolls von Prolet, Proleten, die sind prollig, die sind gewalttätig, die schlagen schnell zu, und das ist halt auch eine Zuschreibung. Weil wenn man sich halt anguckt, in Norwegen, Breivik, das war halt nicht jemand, der aus der Unterschicht kam, sein Vater war Diplomat und der hat 70 Menschen erschossen, die halt ein Jugendcamp aus der Arbeiterbewegung hat er erschossen, ganz, ganz bewusst auch. Ne? Also das ist, oder Amokläufe. Bei den Amokläufern, das sind immer, fast immer junge Männer aus der Mittelschicht. Es gibt keine Hauptschüler, die Amok laufen. Das sind immer junge Männer aus der Mittelschicht, die getrieben sind von Deklassierungsängsten. Also auch da ist Gewalt ganz deutlich Mittelschichts, kommt aus der Mittelschicht. Also bei Gewalt einerseits sind untere Schichten sehr oft Opfer von Gewalt, andererseits wird Gewalt denen hart zugeschrieben. Dann Macht, auch sehr deutlich, da muss ich nur mal das Bundesparlament angucken. Im Bundesparlament sitzen halt wieder drei Menschen aus dem Hochadel, das hat schon ganz lange nicht mehr gegeben. Es gibt keine Arbeiter im Bundesparlament, also keine, von der sozialen Herkunft schon noch, das kommt noch vor, aber da ist niemand, der jetzt irgendwie in der Fabrik arbeitet. Also das gibt es nicht. Ne? Also das sind alles Rechtsanwälte und so weiter. Die haben fast alle studiert, denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Bundesparlament jemand sitzt, der nicht oder die nicht studiert hat. Journalismus genauso. Hier der Kai Twiffer ist Journalist, ne? Der hat fürs Fernsehen gearbeitet. Auch im Journalismus ist ganz deutlich, das sind Leute eben, die eine akademische Herkunft haben. Was gibt es noch? Also eigentlich in allen Bereichen, wo Macht ausgeübt wird, wird die Macht ausgeübt von Menschen mit einer höheren Herkunft. Und dann, bei Macht noch, wichtig ist da auch das sogenannte Unterschichtenfernsehen. Ich habe selber keinen Fernseher, aber bei diesem Unterschichtenfernsehen, da wird zum einen ein Bild gemalt von der Unterschicht, eben die Chantals, wie die halt so sind, ne? Und zum anderen wird das halt der Unterschicht zugeschrieben, dass die das gucken, aber es wird gemacht von Leuten aus der Mittelschicht, also das wird gemacht von Leuten, die studiert haben. So, das ist halt auch Macht. Dann Marginalisierung. Das beste Beispiel für Marginalisierung ist das Bildungssystem, dass eben Menschen werden halt ausgegrenzt aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Es gibt keine, wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft, also dem möchte ich ganz klar widersprechen. Wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo halt eine vermeintliche Begabung zählt. Und diese Begabung lässt sich halt nicht messen, sondern die Begabung, die wird halt suggeriert. Und es gibt da sehr viele Untersuchungen zur Bildungspolitik, also nach der vierten Klasse, wie geht das halt weiter, wenn Schüler nach der vierten Klasse in die weitere Schulen wechseln oder in wenigen Ländern sind es auch nach der sechsten Klasse, also nach der frühen sozialen Selektion, wie werden da Kinder aufgeteilt? Und es ist halt so, dass die IGLU-Studie sagt, dass Kinder halt mit der niedrigsten sozialen Herkunft, die müssen 600 Leistungspunkte erreichen im Schnitt, um halt eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Und Kinder aus der höchsten Herkunftsgruppe brauchen nur 400 Leistungspunkte, um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Das ist ein Unterschied von 2 Jahren. Das heißt, Kinder aus der untersten Schicht, wo die Eltern halt angelernte Arbeiter sind, Arbeiterinnen sind oder arbeitslos sind, die müssen ein Wissen haben, das halt 2 Jahre dem Wissen voraus ist von Kindern aus der höchsten Schicht, um gleich bewertet zu werden. Das ist die IGLU-Studie, Internationale Grundschulleseuntersuchung, die hat jetzt dreimal stattgefunden, also es liegen jetzt drei Untersuchungen vor und ist jedes Mal zum gleichen Ergebnis gekommen, das sind 2 Jahre Unterschied, also Kinder aus unteren Schichten müssen einen Wissensvorsprung haben von 2 Jahren, um gleich behandelt zu werden. Es gibt ähnliche Untersuchungen mit Schulnoten in Darmstadt, Wiesbaden. Es gibt eine Untersuchung, beim gleichen Notendurchschnitt von 2,5 sind halt Eltern aus einer höheren Schicht, sind Kinder von Eltern aus einer höheren Schicht, bekommen zu 80% eine Gymnasialempfehlung. Bei Kindern aus der unteren Schicht bekommen die beim gleichen Notendurchschnitt 2,5 zu 20% eine Gymnasialempfehlung. Es geht überhaupt nicht um Leistung, es geht nur um soziale Herkunft. Und das ist nicht im Interesse der Wirtschaft, also im Gegenteil, Unternehmer sagen immer wieder, die Unternehmensverbände sagen immer wieder, die Bildungspolitik muss sich ändern. Es gibt jetzt, vor kurzem gab es noch einen Bericht von der OECD, die ja jetzt, das ist keine Menschenrechtsorganisation, sondern das ist eine Organisation, für ökonomische Zusammenarbeit. Und die haben gesagt, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich so krass auseinandergehen, dass das Wirtschaftswachstum gebremst wird. Also das Wirtschaftswachstum könnte um 6% größer sein, wenn halt nicht so, wenn die Schere zwischen Arm und Reich nicht so groß wäre. Und das heißt, es sind nicht Unternehmensinteressen, die diese Bildungspolitik forcieren, sondern das sind die Interessen von Akademikern, die halt ihre Kinder abgrenzen wollen von den Chantals und Kevins, von den vermeintlichen Chantals und Kevins. Das funktioniert dann zum Beispiel über direkte Demokratie, über wie nennt sich das, Volksentscheide zu Schulen, zum Bildungssystem. Also damit werden dann einfach progressive Bildung ausgebremst. Und das geht ja auch weiter. Das ist ja nicht nur Grundschule, sondern auch Stipendien. Arbeiterkinder kriegen sehr viel seltener Stipendien als Akademiker. Und je weiter oben halt die Schule ist, desto weniger Arbeiterkinder findet man. Jetzt mit dem Bachelor, Master ist nochmal wieder eine neue Schwelle eingeführt worden vor ein paar Jahren, wo wieder Arbeiterkinder ausselektiert werden. Gut, Marginalisierung, ich bin jetzt nur aufs Bildungssystem eingegangen. Es gibt natürlich auch Gentrifizierung, also die Gentrie, also das ist eine Klasse. Also Gentrifizierung, auch ganz klar Marginalisierung, also die Menschen mit wenig Geld werden halt rausgedrängt aus der Stadt, um eben Platz zu machen für Reiche. Das ist halt, Marginalisierung findet quasi in allen möglichen Bereichen statt. Zum Schluss noch Kulturimperialismus. Das ist ein Begriff, den hat Iris M. Young eingeführt, um zu sagen, es gibt halt nicht nur den Imperialismus, den kolonialen Imperialismus, sondern es gibt auch einen Kulturimperialismus und den gibt es eben auch klassenbezogen. Es gibt eben auch einen klassenbezogenen Kulturimperialismus, weil die Kultur, die Arbeiterkultur wird abgewertet. Es wird gesagt, es gibt überhaupt keine Kultur. Wir sind halt kulturlos, ne, wenn man sich das mal anguckt, Glockenwickler in den Haaren und so weiter. Die Unterschicht ist kulturlos. Kultur ist immer nur Hochkultur. Kultur gehört immer nur zu den oberen Schichten. Aber tatsächlich ist es eben so, dass Kultur immer wieder, also es hängt ja mit Ausbeutung zusammen, Kultur wird immer wieder aufgesogen und verwertet. So. Gleichzeitig wird dann gesagt, die haben halt keine Kultur. Zum Kulturimperialismus gehört auch Sprache. Oder zum gesamten Kulturbereich gehört auch Sprache. Auch da finden massive Abwertungen statt. Also mit dem Vornamen habe ich ja gerade schon gesagt. Und das ist nicht nur eine Abwertung von Begriffen, wo dann eben von Preuß gesprochen wird. Ne? Das ist ein Schimpfwort und das heißt ja eigentlich Proletariat, Preuß. Sondern zum Beispiel auch sozial schwach. Also der Begriff sozial schwache Gruppen, der kommt halt in Studien vor, der kommt in renommierten Untersuchungen vor, sozial schwache Gruppen. Und wenn man das vergleicht jetzt, man macht jetzt halt eine Gender-Studie oder man macht eine Studie halt zum Sexismus und dann spricht man und dann unterteilt man halt die Gruppen in das schwache Geschlecht und das starke Geschlecht. Also das wird einen Aufschrei geben, also es geht nicht. Ne? Aber das Gleiche macht man klassenbezogen. Also sozial schwach und schwaches Geschlecht, das ist äquivalent, da gibt es keinen Unterschied. So, es gibt keine sozial schwachen Gruppen. So, es gibt finanziell schwache Gruppen vielleicht, wenn man wenig Geld hat, aber sozial schwach. Also wenn überhaupt sozial schwach, dann sind eben die Reichen sozial schwach, da gibt es Untersuchungen, soziale Einstellungen und das lässt sich tatsächlich feststellen, eben je reicher Menschen sind, desto sozial schwächer sind sie. Im Sinne von sozialem Engagement und Mitmenschlichkeit und so weiter. Bei der Sprache, das sind aber nicht nur Zuschreibungen, Begrifflichkeiten, sondern wir haben eben auch das Problem, dass es Denkmuster gibt, die halt extrem festgefahren sind. Denkmuster im Sinne von, ich nenne das Vertikalismen und die benutze ich ständig auch, ich komme da auch nicht raus. Vertikalismen, wenn man von Unterschicht spricht, dann ist eben unten ist dann eben die untere Schicht und oben ist dann halt die Oberschicht. Im Bildungsbereich ist es halt, zieht sich das durch. Ne? Es gibt eben den Bildungsaufstieg, oben ist halt das Gute und unten ist das Böse. Und Das geht, das kann man auch festmachen. Es gibt eben, also biografisch kann man das festmachen, es gibt eine niedrige Herkunft. Die niedrige Herkunft ist verbunden wahrscheinlich dann mit einer niedrigen Intelligenz oder niedrigen Begabung. Und deswegen geht man auch nicht auf eine höhere Schule, sondern auf eine niedrige Schule. Man hat dann auch keine Hochkultur, man hat dann auch keine hohe Verantwortung später, wenn man halt eine hohe Stellung hat und so weiter. Das ist halt, das passt halt zusammen. Das Niedere und das Obere. Das sind, also ich meine, es gibt ja keine Hochschule. Also was eine Hochschule, gut, ich meine, eine Hochschule hat vielleicht 4 Stockwerke oder so. Also dann, so gesehen ist es schon eine Hochschule. Aber es gibt keine Hochkultur, was soll das sein? Es macht eigentlich keinen Sinn, diese ganzen Begrifflichkeiten mit so vertikal topologisch anzuordnen. Da gibt es eigentlich keinen Sinn. Das kommt halt noch aus dem Feudalismus. Im Feudalismus war das halt ganz wichtig, weil Gott war oben. Und Kirchen wurden halt so gebaut, dass der Adel halt höher auf der Empore saß. Es gab einige Kirchen, da musste das niedere Volk halt von unten aus dem Keller halt durch das Gitter gucken. Also es wurde tatsächlich so angeordnet. Also das kommt aus dem Feudalismus oder ist noch älter. Das gab es halt auch schon bei Plotin, der sprach dann eben davon, dass oben ist halt der Geist und der Geist fließt halt aus nach unten. Und oben ist halt das Licht, ne? Das fließt aus nach unten. Und unten wird es dann dunkler und unten ist dann weniger Geist und die Materie ist halt dann dunkel. Und da kommt dann noch so eine christliche Farbmetapher rein, eben das Helle ist halt das Gute, das Helle ist oben und das Dunkle ist halt unten und ist halt böse und ist schlecht, ne? Das Materie ist schlecht. Und dieses Denkmuster, das ist ganz massiv klassistisch, das ist... Und da kommt man kaum raus aus diesem Denkmuster. Und man kann sich das immer nur wieder bewusst machen. Als Strategie kann man natürlich sagen, okay, wir drehen das einfach um. Ne? Wir sagen, das Gute ist jetzt unten. Ne? Oben ist das Böse und unten ist das Gute. Dann stehen wir halt in Konkurrenz zu einer Geschichte, die 3000 Jahre alt ist. Aber das kann man natürlich machen. Aber das Problem zeigt sich bereits beim Begriff des Wertes. Wenn wir halt sagen, etwas ist gut, etwas ist wertvoll, dann ist es halt hochwertig. Ne? Und wenn wir sagen, etwas ist schlecht, dann ist es halt, dann ist es abgewertet und oder eben auf. Also es, auch beim Begriff Wert selber gibt es eben eine Aufwertung und eine Abwertung. Also man kommt da nicht raus. Und das Ganze ist eben klassenbezogen. Unten sind immer die Schlechten, unten ist immer das Böse, unten ist die Hölle. Der Teufel oder was weiß ich. Und oben ist das Gute, oben ist die Hochkultur, oben ist die höhere Bildung, Hochschule und so weiter. Das ist halt ein klassistisches Denkmuster, was eben auch diskursanalytisch überhaupt noch nicht untersucht wurde. Gut, so viel zur Diskriminierungstheorie. Bei der Klassengesellschaft, das ist halt sehr gut auch untersucht, die Einkommensverteilungen in Deutschland sind halt extrem so und die werden auch immer extremer. Da gibt es ja den Piketty, der dazu geforscht hat, der eben sagt, das ist ganz normal für den Kapitalismus, dass eben die Reicheren, die Unternehmer eben immer mehr abschöpfen von dem gesamtproduzierten Vermögen und irgendwann läuft das darauf hinaus, dass sie alles haben. Ne? Also wenn man das jetzt hochrechnet, haben die irgendwann alles. Momentan ist es so, die Hälfte der Bevölkerung hat kein Vermögen in Deutschland und ich glaube 1,4% das war glaube ich die letzte Untersuchung, wenn man das jetzt einteilt in so Zehntel, dann hat das ärmste Zehntel, die haben nur Schulden, die haben so viel Schulden, dass eben das zweite, dritte, vierte, fünfte Zehntel quasi nichts hat, wenn man die jetzt als Gruppe nimmt. Dann kommt die Mittelschicht, die haben ein bisschen was und dann ganz, ganz oben, ich bin wieder beim Vertikalismus, ganz oben sind dann halt die Superreichen und die werden immer reicher. So, ich habe mal ausgerechnet, Karl Albrecht, also der Besitzer von Aldi Süd, der hat ein Vermögen von 20 Milliarden Euro geschätzt und 20 Milliarden Euro, wenn er in den letzten 20 Jahren kontinuierlich sein Vermögen aufgestockt hätte, dann hätte er einen Stundenlohn bei einer 40-Stunden-Woche, 2 Wochen Urlaub im Jahr, dann hätte er einen Stundenlohn von 500.000 Euro. Das ist, kann man einfach nachrechnen, wenn ihr mir nicht glaubt, einfach Taschenrechner nehmen, 20 Milliarden Euro durch 20 Jahre ist 1 Milliarde Euro pro Jahr, ne? 500.000 Euro. Und eben Tendenz steigend. So. Gut, mit Auswirkungen nimmt das, die, wo OECD sagt, das Wirtschaftswachstum wird ausgebremst durch diese Vermögensverteilung. Dann Bildungsungleichheit, habe ich ja gerade erzählt. In Deutschland kommt nochmal hinzu, in Deutschland ist die Möglichkeit, einen guten Job zu bekommen, sehr viel stärker abhängig als in allen anderen europäischen Staaten davon, welche Bildungszertifikate man hat. Also in Deutschland gibt es einerseits, das hat PISA ja gezeigt und IGLU und so weiter, einerseits eine sehr starke soziale Selektion, eine sehr starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft. Und das wird multipliziert damit, dass in Deutschland eben sehr viel stärker die Bildung entscheidet, die Bildungszertifikate darüber entscheiden, welchen Job man bekommt. Gesundheitschancen, ja, muss ich auch nicht viel zu erzählen. Also ich glaube, die Unterschiede sind 20 Jahre zwischen Professor und Arbeiter von der Lebenserwartung. Wir haben 2 Klassen Medizin oder 3 Klassen Medizin inzwischen, Privatpatienten, Krankenkassen, Patienten, Menschen, die gar nicht, die ganz rausfallen aus der Krankenkasse. Partizipationsmöglichkeiten, auch da gibt es eine Tendenz, die besorgniserregend ist, Arbeitslose gehen kaum noch wählen. Bei den Bundestagswahlen geht das noch, aber je weiter runter das geht, also Landtagswahlen wählen sie schon weniger, bei Kommunalwahlen noch weniger und eben bei diesen Volksentscheiden gar nicht mehr. Das ist, da gibt es ein sehr, und deswegen bin ich gegenüber Volksentscheiden sehr skeptisch, weil da eben, da kann man Arbeitslose oder Menschen mit wenig Geld kaum für mobilisieren. Während reiche und gut verdienende Akademiker daran auch sehr gerne teilnehmen. Und sie sind auch sehr viel seltener politisch aktiv. Das kommt auch noch hinzu. Es geht nicht nur um Wahlen. Gut, achso, ich habe noch eins vergessen. Warum steht das denn nicht? Ja, Justizapparat. Auch da, ich habe letztens eine Anzeige gekriegt wegen Schwarzfahren, dabei bin ich gar nicht schwarz gefahren, aber das ist eine andere Geschichte. Und es sitzen halt sehr viel mehr Menschen im Knast wegen Schwarzfahren wegen Fahrkartenerschleichung, als wegen Steuerhinterziehung. In Hamburg, ich weiß, das ist eine unglaubliche Zahl, ich habe die jetzt aber nicht mehr parat, aber es gibt in Hamburg und in Berlin sind die Hälfte der Knastinsassen sitzen da wegen Fahrkartenerschleichung. So, und das geht dann irgendwie, weil die irgendwie 6,50 Euro nicht bezahlen konnten. Und ich habe das jetzt ja selber auch mitgekriegt, irgendwie, es gibt sofort eine Strafanzeige und so weiter, man ist vorbestraft. Und Millionäre, okay, da gibt es jetzt halt diesen Fußballspieler in Bayern, so, der aber dann auch nochmal privilegiert ist im Knast. Aber bei Millionären, die können, also wenn die Steuern hinterziehen, können die ihm sagen, okay, ich gebe das zu und dann sind die halt straffrei. Ne? Das, wenn man halt erwischt wird beim Kaufhausdiebstahl und sagt, ja, ich wollte ja bezahlen, ne? Dann geht das nicht. So. Gut, ich finde halt, ich komme jetzt ein bisschen auf den Marxismus zu sprechen, weil der Klassismus wird, die Klassismustheorie wird oftmals angegriffen von Marxistinnen, die eben sagen, das ist halt eine reformistische Idee, das geht ja nur darum, man soll halt gut sein zu Arbeitern, den Bonbon schenken oder so oder was weiß ich. Also das ist halt keine marxistische Theorie und ich sehe das halt anders. Also ich denke, das ist halt, der Klassismusansatz ist sehr wohl mit der marxistischen Theorie zu vereinbaren. Und ich beziehe mich da auf Foucault und ich denke auch, Foucault ist mit Marx vereinbar. Ich denke, das geht ganz gut miteinander einher. Also Foucault hat Marx da kritisiert, oder nicht, er hat nicht Marx eigentlich im engeren Sinne kritisiert, sondern Marx hat den real praktizierten Sozialismus genau da kritisiert, wo der Sozialismus, der Realsozialismus, Realsozialismus auf, ja, auf Macht und Herrschaft gesetzt hat. Zum Beispiel bei den Knästen, in der Sexualität, Psychiatrien und so weiter. Also da ist genau Marx, halt, da ist genau in den Bereichen ist, hat Foucault geforscht. So, und das ist tatsächlich dann auch im Realsozialismus unterbelichtet gewesen. Das wurde überhaupt nicht marxistisch irgendwie untersucht. Ich denke halt, ich habe ja vorhin geschrieben, Klassismus liegt halt vor, wenn Gruppen konstruiert werden. Die Arbeiterschicht, die wir haben, die ist konstruiert worden. Die ist halt konstruiert worden in einem 400-jährigen Prozess, das sagt Marx selber in seinen Schriften. Und diese Fabrikation der Arbeiterklasse, die ist halt relevant. Also es, oftmals gehen Marxisten und Marxistinnen davon aus, okay, der Kapitalismus hat sich so entwickelt, dass es halt einen technischen Fortschritt gab oder es gab Klassenkämpfe im Feudalismus und irgendwann in England gab es dann Baumwollmanufakturen, Schafswollmanufakturen, die brauchten dann eben viele Schafe und dann wurden halt die Bauern und Bäuerinnen wurden halt verdrängt, die konnten dann nicht mehr selber produzieren, die wurden arbeitslos und mit der Arbeitslosigkeit dann gleichzeitig wurden die halt freigesetzt, um dann eben in Fabriken arbeiten zu können. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich wurden eben damals mit der Entstehung des Kapitalismus ganz massive Gesetze verabschiedet, die ganzen Vagabundengesetze, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen eben nicht frei herumziehen konnten. Die waren eben nicht frei, sondern die mussten in der Stadt bleiben. Die mussten eben als Herr für die Fabriken arbeiten. So, also wenn dann jemand ein Vagabund erwischt wurde in einer anderen Stadt, in die er nicht reingehörte, wurde ihm ganz rigoros die Hand abgehackt. Wenn er nochmal erwischt wurde, wurde er draufgehängt. Das waren ganz rigorose Gesetze. Es blieb dann aber nicht bei den Gesetzen, sondern es gab dann eine ganze Reihe von disziplinierenden Institutionen, angefangen von Kloster, dann Militär, Schule, Krankenhäuser. Und dann später dann eben die Manufakturen, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen eben diese Sekundärtugenden, preußischen Tugenden eingeimpft wurden. Die wurden halt diszipliniert, die wurden hergestellt als Arbeiter und Arbeiterinnen. Genau. Nachzulesen ist es halt in Überwachen und Strafen. Da hat Foucault das genau untersucht. Also ich gehe davon aus, dass es so im Kapitalismus zwei Vergesellschaftungsräume gibt, also zwei Räume, in denen Menschen vergesellschaftet werden. Das eine nenne ich einen Raum, wo es halt Einschreibungen gibt und Zuschreibungen gibt. Das sind die Diskriminierungsformen. Es werden Menschen halt, wenn sie diskriminiert werden, funktioniert das gleichzeitig mit Zuschreibungen und mit Einschreibungen. Also es bleibt nicht nur oberflächlich, sondern geht auch in den Körper rein. Man übernimmt das auch. Also Bourdieu spricht auch von Habitus. Ne? Das geht halt in den Körper rein. Und es gibt, der Kapitalismus ist gleichzeitig auch ein Möglichkeitsraum. Der Kapitalismus setzt die Grenzen, wie wir auftreten können, also mit den Arbeitsplätzen. Es gibt halt Arbeitsplätze im Kapitalismus und das ist halt der Möglichkeitsraum. Man kann nicht außerhalb des Kapitalismus wirtschaften. Man ist immer, also ich war selber auch in der Kommunebewegung, da haben wir das versucht, außerhalb des Kapitalismus irgendwie was für uns selber herzustellen und so. Aber da sind ganz enge Grenzen und man ist einfach immer gezwungen, im Kapitalismus zu arbeiten. Es sei denn, der Kapitalismus wird gesprengt oder man schafft das irgendwie, den ganzen Staat irgendwie rauszulösen aus dem Kapitalismus. Aber eigentlich ist der Kapitalismus der Möglichkeitsraum im Sinne von Begrenzung. Der gibt halt die Möglichkeiten vor. Und zwischen dem Möglichkeitsraum und den Diskriminierungsformen, den Einschreibungsraum, da bewegt sich diese kapitalistische Vergesellschaftung. Also dazwischen werden wir vergesellschaftet. Dieser Einschreibungsraum, der arbeitet halt mit Kategorien. Ich beziehe mich jetzt auf das Buch Intersektionalität von Degele und Winkler. Und die sagen, es gibt eben vier Strukturen, vier Klassifikationsstrukturen, wo halt diese Zuschreibungen und Einschreibungen laufen. Das ist Geschlecht, dann Rasse, Körper und Klasse. Ich habe jetzt Rasse nicht in Anführungszeichen geschrieben, ich habe die anderen auch nicht in Anführungszeichen geschrieben, weil es geht hier um jetzt nicht um biologisches Geschlecht oder biologische Körper oder biologische Klasse oder biologische Rasse, sondern es geht um die Strukturkategorien. Strukturkategorien, Geschlecht, Rasse, Körper, Klasse. Das habe ich auch übernommen von Winkler und Degele, die eben auch Rasse nicht, bewusst nicht in Anführungszeichen schreiben, weil sie sagen, das sind ja eh Konstruktionen, aber Klasse ist auch eine Konstruktion und Geschlecht ist auch eine Konstruktion und Körper ist auch eine Konstruktion. Also wenn, man könnte sich auch darauf einigen, alles in Anführungszeichen zu schreiben, weil alles sind Zuschreibungen, alles sind Konstruktionen. Und einher geht eben mit diesen Strukturkategorien Heteronormativität bei Geschlecht, dann Rassismus, Buddyismus und Klassismus. Buddyismus im Sinne von, nicht nur von, sondern, also Buddyismus meint gleichzeitig eine Form von Behindertenfeindlichkeit, im Sinne von Ableism, also dass eben Menschen aufgrund ihres Körpers benachteiligt werden. Es meint aber auch zum Beispiel Altersdiskriminierung, wenn Menschen halt zu alt sind oder wenn sie zu jung sind, wenn ihr, also das ist halt eine körperbezogene Diskriminierungsform. Ich habe das in vier Farben dargestellt. Diese vier Farben, das sind eben die vier Farben des Vierfarbdrucks. Und das habe ich deswegen gemacht, weil mit dem Vierfarbdruck kann man quasi jede Identität herstellen, also kann man jede Farbe herstellen. Also diese vier Formen von Diskriminierung, diese vier Strukturkategorien, die kann man so mischen, dass da jede Identität mit abbildbar ist. Das ist halt diese Intersektionalität. Und die Strukturkategorien sind eben diese Strukturkategorien dienen eben der Einschreibung, der Zuschreibung, um dann eben entscheiden zu können, wer kriegt welchen Arbeitsplatz. Das ist, darum geht es letztlich. Ne? Also wer halt weiß ist, wer männlich ist, wer gesund, fit ist und wer halt aus der Mittelschicht kommt, der oder die hat eben sehr viel bessere Chancen, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen, als Menschen, die halt bei den Differenzlinien auf der anderen Seite stehen. Und in dem Sinne, also Marx hat den Begriff der kapitalistischen Vergesellschaftung auch benutzt und den finde ich halt sehr viel besser, diesen Begriff, als Begriffe wie Überbau und wie Basis und Überbau. Das sind halt auch, da sind auch wieder diese Vertikalismen drin. Und diesen Begriff der kapitalistischen Vergesellschaftung finde ich da sehr viel treffender. Und da passt dann eben auch Klassismus rein, aber Klassismus eben als ein bestimmter Begriff innerhalb der Klassengesellschaft. Nochmal zu den Möglichkeitsräumen. Ich habe eigentlich zwei Klassenbegriffe bei Klassismus. Der eine Klassenbegriff meint eben oben diese Möglichkeitsräume der Arbeitsplätze, wo sich halt, also es muss im Kapitalismus muss es zwei Platzhalter geben. Der eine Platzhalter ist das Kapital und der andere Platzhalter ist die Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das sind Platzhalter. So, also Bourgeoisie und Proletariat, das sind Platzhalter, die es im Kapitalismus geben muss. Und das ist halt ein Klassenbegriff, den ich auch verwende, im Sinne von Marx, aber ich sehe den eher als Platzhalter. Und die Frage ist, wie werden die mit Fleisch und Blut halt gefüllt, diese Plätze? Und da kommen dann eben diese Diskriminierungsformen ins Spiel. Und da ist dann halt Klassismus ein anderer Klassenbegriff, weil da gibt es eben nicht zwei Klassen, sondern es gibt eine ganze Reihe von Klassen und da will ich jetzt halt drauf eingehen. Und zwar ist der Begriff, der Klassismusbegriff, der Klassenbegriff von Klassismus, der bezieht sich auf den sozialen Status. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist differenzierbar in soziale Position und soziale Herkunft. Zur sozialen Herkunft. Da kann man sich sehr gut auf Pierre Bourdieu beziehen, der eben sagt, dass die soziale Herkunft wird eigentlich zusammengesetzt aus verschiedenen Kapitalsorten. Also Marx spricht ja auch von Kapital, meint damit eben das Kapital an Produktionsmitteln. Pierre Bourdieu hat einen sehr viel weiteren Kapitalbegriff, aber auch bei Bourdieu ist Kapital eigentlich basiert auf Ausbeutung. Kapital ist eben das, was ist geronnene Arbeitszeit, die halt bestimmten Menschen weggenommen wird und andere haben davon sehr viel mehr. Kapital nach Marx ist eben ökonomisches Kapital, ist einfach Geld oder Aktien, also dann soziales Kapital, das also Beziehungen oder auch wenn man halt in einer Hochhaussiedlung groß wird, im Ghetto, dann kennt man auch niemanden, also dann sind nicht nur die eigenen Eltern keine Akademiker, sondern auch rundherum gibt es keine Akademiker. Und bei dem Bibliothekensterben, was wir haben, gibt es dann auch keine Bibliothek, wo man irgendwie reingehen kann. Also das soziale Kapital ist auch das Beziehungsgeflecht. Man hat dann auch später eben keine Möglichkeiten, da gibt es dann keinen Onkel, der Anwalt ist, wo man dann irgendwie später in die Anwaltspraxis reingehen kann und so weiter. Und kulturelles Kapital. Und kulturelles Kapital wird nochmal unterteilt in objektiviertes Kulturkapital, institutionalisiertes Kulturkapital und inkorporiertes Kulturkapital. Also objektiviertes Kulturkapital, das sind Bücher zum Beispiel. Also da gibt es auch, es wird öfters gesagt, objektiviertes Kulturkapital ist alles, was man an die Wand hängen kann. Also zum Beispiel Bilder oder Bücher in Regalen und so weiter. Aber auch, ich denke halt, Smartphones ist auch objektiviertes Kulturkapital. Und das sind gleichzeitig auch Statusobjekte. Ne? Also wer hat das beste Smartphone, wer hat das neueste Smartphone? Das ist gerade in der Schule, bei den 10-, 11-Jährigen ist es halt sehr wichtig. So, und da gibt es auch eine Anekdote, Nichte von einem Bekannten von mir, der auch aus der Arbeiterschicht kommt, die kommen alle aus der Arbeiterschicht, ihr größter Wunsch war, ein Smartphone zu haben. Die Eltern hatten aber kein Geld und dann hat die ganze Verwandtschaft zusammengeschmissen und die haben ihr ein Smartphone gekauft und das Resultat war, dass dann ein Lehrer hingegangen ist und gesagt hat, hier, du kannst dir ein Smartphone leisten, also bezahlen wir dir nicht den nächsten Ausflug, den nächsten Schulausflug, das musst du dann auch von deinem eigenen Geld bezahlen. Also das ist, man kommt da nicht raus. Also das ist institutionalisiertes Kulturkapital, das sind Bildungsabschlüsse zum Beispiel, also Bildungszertifikate, wo man dann nachweisen kann, hier, ich bin nochmal Doktor, ich bin was Besseres, oder im Feudalismus war das noch der Doktor, war das noch der Adelstitel, heute ist es eben sind es Bildungszertifikate. Oder auch bereits in der Schule, gehe ich eben zur Hauptschule oder gehe ich zum Gymnasium, das ist halt auch institutionalisiertes Kulturkapital. Und inkorporiertes Kulturkapital, das ist halt was in meinem Körper drin ist, was ich halt, wo ich auch nicht rauskomme. Das ist sehr verwandt mit dem Habitus. Inkorporiertes Kulturkapital liegt zum Beispiel vor, als ich angefangen habe zu studieren, also ich komme auch aus der Arbeiterschicht, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mein erstes Referat so leise gesprochen, dass ich sicher gehen konnte, dass niemand was verstanden hat. Ja, oder ich bin errötet, ne? Und da kann man sich nicht gegen wehren. Das macht der Körper automatisch. Also der Körper bestimmt, wie ich auftrete. Und andere sind dann halt, wenn man mit Akademikern groß geworden ist, dann ist der Professor nichts Besonderes. Als ich das erste Mal beim Professor zu Hause war, habe ich ein Bierglas umgeworfen. Und also der Körper stellt sich gegen ein. So, man stottert, man kommt nicht weiter, Und umgekehrt fühlen sich halt Menschen wohl, die halt, wo die Eltern Akademiker sind, Akademikerinnen sind, das ist halt ihr Zuhause. Ne? Also ich hatte das einmal in einem Philosophieseminar, da ging es darum, dann war irgendeine Frage und eine Studentin meinte dann, ja, mit dem Studium ist es ja so, je länger man studiert, desto ähnlicher wird man seinen Eltern. Und alle haben genickt. Und ich habe gedacht, nee, je länger ich studiere, desto weiter entferne ich mich von meinen Eltern. Das sind halt die Fragen, wo bin ich zu Hause? Und Akademikern geht es wahrscheinlich so in der Eckkneipe, da fühlen die sich dann unwohl. Oder wenn die halt in bestimmte Viertel gehen. Das sind the sense of one place, also wo der Sinn halt für den richtigen Platz. Gut, zum Habitus, da gibt es inzwischen sehr viele, Habitus ist eben die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme und die Art und Weise, wie ich mich gebe, wie ich mich habe, Habitus. Auch ein Begriff, nicht nur von Pierre Bourdieu, sondern es gab den Begriff, wo habe ich den, genau, Otto Rühle hat schon vor 100 Jahren, hat er in seinem Buch zur Psychologie des proletarischen Kindes, da hat er schon den Begriff Habitus benutzt. Also Habitus ist ein sehr alter Begriff, der wird oft immer auf Bourdieu bezogen, aber den gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt da inzwischen Untersuchungen zu Habitus-Strukturkonflikten. Das ist wichtig an der Uni, wenn es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Arbeiterkind.de und Arbeiterkind.de setzt sich dafür ein, dass mehr Arbeiterkinder studieren können und die setzen aber nur, Habitus an. Die sagen eben, ja, es gibt halt Mängel, Arbeiterkinder wissen halt nicht, wo es Stipendien gibt und die wissen nicht, wie man sich bewirbt und so weiter, die wissen nicht, wie man eine Hausarbeit schreibt. Oder die haben das Gefühl, sie dürften nicht studieren und da setzen die an, die lassen aber die Struktur komplett außen vor. Und es ist ja tatsächlich ein Habitus-Strukturkonflikt. Also man kann ja auch an den Strukturen ansetzen. Und ich meine, eigentlich muss man auch an den Strukturen ansetzen, weil die Strukturen eben dafür sorgen, dass der Habitus der Arbeiterkinder an den Hochschulen nicht passt. Und diese Habitus-Strukturkonflikte, die führen immer wieder dazu, dass Arbeiterkinder denken, sie wären falsch. Dann institutionalisierte Diskriminierung, das ist auch ein wichtiger Begriff, der eben auf diese Struktur nochmal hinweist. Wenn halt Arbeiterkinder nach der Grundschule schon ausselektiert werden und die Lehrer sind dafür zuständig, ne? Die Lehrer sind halt unfair, die Lehrer sind klassistisch in der Gesamtheit, weil sie eben Arbeiterkinder zur Hauptschule schicken und Akademikerkinder zum Gymnasium schicken. Denn es ist aber auch nur die halbe Wahrheit, weil die Lehrer müssen ja irgendwelche Empfehlungen machen. Und es ist natürlich klar, wenn die halt eine Akademikertochter oder einen Akademikersohn zur Hauptschule empfehlen, dann gibt es Ärger. Ne? Bis hin zu juristischen Spielereien. Während halt meistens Leute aus der Arbeiterschicht dann eben sagen, ja, sie wissen das ja, wenn sie das sagen, dann wird das schon stimmen. So, aber tatsächlich ist es ja eine institutionalisierte Diskriminierung, weil eben die Schulstruktur dazu, die Lehrer dazu zwingt, dass sie eben die Kinder so früh selektieren müssen. Das Ganze ist dann auch nochmal intersektional gebrochen. Otto Rühle hatte damals schon vor 100 Jahren den Begriff der proletarischen Protestmännlichkeit. Der hat auch davon gesprochen, dass es eine Dreifachunterdrückung gibt. Arbeitertöchter sind dreifach unterdrückt, weil sie eben unterdrückt sind als Menschen, die aus der Arbeiterschicht kommen, als Kinder und eben als Mädchen. Ja, die sind halt dreifach unterdrückt. Und proletarische Protestmännlichkeit meint bei Otto Rühle, dass es eine Protestform ist gegen diese Diskriminierung, die allerdings dann beim Protest bleibt und nicht zum Widerstand wird. Und er hat dann damals vorgeschlagen, statt dass halt die Jungen in diese proletarische Protestmännlichkeit gehen, wäre es besser, wenn sie sich politisch selbst organisieren, also wenn es halt selbst eine Selbstorganisierung gibt von Arbeiterkindern. Ähnliche Untersuchungen gab es ein paar Jahre, gab es halt in 70er, 80er Jahren von Paul Willis zur proletarischen Gegenkultur. Ich komme jetzt zum Klassenbewusstsein. Klassenbewusstsein ist auch so ein typisch marxistischer Begriff, den ich aber auch gerne nochmal ein bisschen durchbrechen würde. Und zwar gibt es von Pierre Bourdieu, der sagt eben, der Habitus ist das Klassenunbewusste. Es gibt eben nicht nur ein Klassenbewusstsein, sondern es gibt auch ein Klassenunbewusstes. Und der Habitus ist das Klassenunbewusste. Das ist ein auftreten, was eben, woran man auch erkennt, wer zu welcher Klasse gehört. Von Du Bois, das ist ein Theoretiker, der auch vor 100 Jahren publiziert hat, der sprach damals im Zusammenhang von Rassismus vom doppelten Bewusstsein der Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Und doppeltes Bewusstsein meinte damals, sie sehen sich selber mit den Augen der Weißen. Also alles, was, wie, also sie haben nicht ein eigenes Bewusstsein, ein eigenes Selbstbewusstsein, wo sie sagen, ja, ich bin hier, ich bin okay, so wie ich bin, sondern der Blick ist immer mit den Augen der Weißen, wird das eigene Verhalten reflektiert. Und das, denke ich, passiert eben auch klassenbezogen. Man sieht sich als Arbeiterkind mit den Augen, also gerade wenn man studiert, mit den Augen von der akademischen Schicht und findet sich immer unpassend. So, das sind immer doppeltes Bewusstsein, also reflektiertes Bewusstsein. Ein anderer Begriff ist zweites Bewusstsein, das ist von Popitz, der hat damals Arbeiter untersucht, also tatsächlich nur Arbeiter, nicht Arbeiterinnen. Das war Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, da hat er halt Hüttenarbeiter untersucht mit seinem Team. Und er kam dann zu dem Ergebnis, dass die Arbeiter ein sehr gutes Selbstbewusstsein hatten, wenn die von ihrer eigenen Arbeit gesprochen haben, wenn die von ihrer Familie gesprochen haben, wenn die von ihren Lebenszusammenhang gesprochen haben, da waren die sehr selbstbewusst, wirkten sehr lebendig. Und sobald das die Rede war von denen da oben, hat sich die Körperhaltung verändert. Sie haben sich halt geduckt, sind halt kleiner geworden, haben nicht mehr so deutlich gesprochen, wurden halt, konnten auch gar keine klaren Aussagen machen. Also das ganze Denken war, die ganze Sprache und das ganze Denken war vernebelt. Das ist halt ein Effekt von Gewaltverhältnissen, also von Traumatisierung. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass eben Arbeiter wurden halt hergestellt, die wurden fabriziert durch drakonische Gesetze, durch Knäste, durch sehr viele Strafen, durch ein Schulsystem, in einer ganz krassen Pädagogik. Und diese Traumatisierung, die hat sich halt fortgepflanzt. Die wird halt von Generation zu Generation weitergegeben. Ja, das ist eben, man weiß genau, man darf jetzt nicht, man muss sich ducken. Pierre Bourdieu spricht dann auch davon, dass sich das halt in den Körperhaltungen auch widerspiegelt. Also es gibt nicht nur dieses oben, unten im Gedanken, sondern man macht sich tatsächlich klein, man macht sich geduckt, man duckt sich. Es gibt auch den Begriff Diener machen, ne? Man macht sich ja klein. Und das geht dann her mit dem zweiten Bewusstsein. Gut, kommen wir zum Antiklassismus. Da denke ich eben, Antiklassismus, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine setzt dann an, eben bei dem Möglichkeitsraum, den zu erweitern. Ne? Das wäre dann der typische Klassenkampf. Wir schaffen einfach den Kapitalismus ab. So, das Generalstreik, so, dann, das ist antiklassistisch. Klassen abschaffen, also Antiklassismus meint ja, eben keine Klassen mehr zu haben. Das geht halt durch Streik, Aneignung der Produktionsmittel. Und eine andere Form von Antiklassismus, die setzt nicht an der Produktionssphäre an, nicht am Betrieb, sondern in der Reproduktionssphäre, und das wäre dann eben eine solidarische und intersektionelle Selbstorganisierung. Okay, ein Punkt noch bei der Reproduktionssphäre mit der Selbstorganisierung. Wir haben ja ein Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland, das heißt hier natürlich nicht Antidiskriminierungsgesetz, das würde ja bedeuten, dass es Diskriminierung gibt, sondern das heißt allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, und das ist entstanden in der EU. Es gab Ende der 90er Jahre, gab es eine, wurde halt von der EU beschlossen, dass es europäische Antidiskriminierungsrichtlinien gibt. Es gab da sieben Diskriminierungsformen, die in einem Katalog drin standen. Das war, niemand darf diskriminiert werden aufgrund der sozialen Herkunft, aufgrund von Nationalität oder Rasse, Ethnizität, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung, aufgrund von Alter, Behinderung und Religion und Weltanschauung. Also diese sieben, das war der Katalog. Als es dann ins ein Gesetz werden sollte, sind soziale Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung und Behinderung rausgeflogen. Und dann gab es halt Proteste. Es gab dann halt die HOSI Wien zum Beispiel, die Homosexuelleninitiative Wien, die haben dann von einer Diskriminierungshierarchie gesprochen, ne, dass eben kein horizontaler Diskriminierungsansatz mehr da ist, sondern dass es eben eine Hierarchie gibt. Es gibt halt wichtige Diskriminierungsformen und unwichtige, die unwichtigen fallen unter den Teppich. Und die haben protestiert und haben dann tatsächlich dafür gesorgt, dass ihre Diskriminierungsformen wieder reinkommen. Also es gab Altersverbände, Graue Panther und so weiter, es gab Behindertenverbände und es gab schwule und lesbische Verbände und die haben dafür gesorgt, dass ihre Diskriminierungsform wieder reinkommt in das Gesetz. Es gab aber keine Arbeiterkinder, also die auf europäischer Ebene zusammengeschlossen waren oder Obdachlose oder Arbeitslose. Also soziale Position war eh kein Thema, soziale Herkunft aber sehr wohl. Und soziale Herkunft ist dann als einziger Punkt rausgefallen aus den europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien. Und deswegen haben wir jetzt in allen europäischen Ländern diese sechs Diskriminierungsformen, die als Diskriminierung gelten. Und soziale Herkunft kommt nicht vor, was zu so skurrilen Ergebnissen führt, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Handbuch herausgegeben hat zur Diskriminierung an Hochschulen und ursprünglich nicht nicht zu Arbeiterkindern oder soziale Herkunft forschen lassen wollte, weil das steht ja nicht im Gesetz. Und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist halt dem Gesetz gegenüber verpflichtet. Also wir haben dann damals interveniert und auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben gesagt, es geht nicht, wir können nicht, es geht gar nicht, ne? Wir müssen das mit erforschen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt zu versuchen, auf europäischer Ebene eben auch klassenbezogene Diskriminierungsformen in die Antidiskriminierungsgesetze der EU reinzukriegen. Also das wäre viel Arbeit, aber für mich wäre eben wichtig, der Weg ist eben das Ziel und dann über diesen Kampf könnte man versuchen, sich europäisch zu organisieren.